Ja, wenn ich Geburtstagskuchen zu verteilen habe, sprich, die Teamleitenden haben ihre Teammitglieder für Projekte zu verteilen, dann müssen die auch gestärkt werden in ihrer Position, dass die Anzahl ihrer Teammitglieder endlich ist, sprich, der Geburtstagskuchen ist rund und hat eine Größe. Wenn ich also jetzt 8 Kinder zum Kindergeburtstag einlade und den Kuchen in 8 Stücke schneide, dann habe ich 8 zufriedene Kinder am Kindergeburtstag. Wenn ich aber 10 oder 12 einlade, dann gibt's trotzdem nur 8 Stück Kuchen. Entweder muss jemand teilen, das heißt, ich muss was verschieben, muss es später machen, oder die anderen essen Kekse.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode Ressourcenplanung aus Sicht der Entscheider im TPG-Projektmanagement-Podcast. Mein Name ist Tina Czottola.
Und mein Name ist Johann Strasser.
Ehe wir einsteigen, falls Sie noch weitere Insights möchten, die heutige Episode gehört zu einer kleinen Serie aus 4 Episoden, in der wir Ihnen alle wichtigen Merkmale für erfolgreiche Ressourcenplanung zusammengepackt haben, von den Grundlagen bis zu den verschiedenen Rollen. Im heutigen Podcast wollen wir eben uns auf die Sicht der Entscheider konzentrieren. Hans, hier ist auch schon meine erste Frage an dich. Was ist denn so ein großes Hindernis, das du oft im Alltag dann siehst in den Unternehmen, was die Entscheider sozusagen besser machen können?
Ja, die können eine ganze Menge besser machen. Wobei muss man auch mal schauen, welche Rollen die Entscheider denn so haben. Also es ist immer das allgemein umfassende Wort für die, die sagen, wo es lang geht. Und da gehören aus meiner Sicht mehrere Rollen dazu. Zum einen natürlich das PMO, also das Project Management Office, das dafür sorgt, dass Leute überhaupt zusammenkommen, dass Daten aufbereitet werden und so weiter, also alle Beteiligten sozusagen mal orchestriert werden mit den Erfordernissen, die es da gibt. Punkt eins, die entscheiden vieles, aber meistens eben natürlich nicht alles. Dann gibt es eben die Portfolio-Manager, die Hauptabteilungsleiter, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, wie auch immer, auf jeden Fall die Personen im Unternehmen, die eben im Bereich des Projektmanagements zum Beispiel eben entscheiden, starten wir Projekte ja oder nein, in Konfliktsituationen werden sie verschoben, ja oder nein, oder wenn was verschoben wird, was wird verschoben. Also was heißt eigentlich Entscheider im Bereich des Projektmanagements? Und die Rollen muss man erstmal sozusagen zusammenkriegen, was da alles oder wer da alles dazugehört und was da alles entschieden werden muss. Aber du hast ja nach dem Hindernis gefragt. Mhm. Mein Hindernis, Hauptthema hier, das ich so sehe, ist das Mindset. Mhm. Wir haben ja jetzt in den anderen 3 Episoden dieser Reihe immer wieder drauf gepocht, dass es die perfekte Ressourcenplanung eben nicht gibt, dass es einfach sein soll, dass es eben nicht die mystische Königsdisziplin ist, sondern eben, dass es darum geht, dass man akzeptiert, dass es eben keine perfekte Ressourcenplanung gibt. Und alleine die Akzeptanz, dass man jetzt vor einer Ressourcengrafik steht, einen Konflikt hat und da vielleicht reinbohren möchte und man dann auf Monatsebene sagt, es geht sich nicht aus, und auf Wochenebene und dann auf Tagesebene und der Puls schon steigt und man das noch genauer sehen möchte vielleicht und dann sagt, na, das stimmt doch alles nicht und das gibt's doch Lücken hier und Lücken da, ne? Lücken sind tatsächlich zu füllen, aber wenn dann jemand sagt, ja, aber das ist mir zu ungenau, da, dann Vorsicht, da geht's schon los mit der Akzeptanz. Ungenauigkeit wollen wir zulassen und Vollständigkeit aber nicht, also einfach dieses Mindset.
Also Unvollständigkeit nicht.
Genau, Unvollständigkeit wollen wir nicht zulassen, genau. Ungenauigkeit hingegen schon. Also es muss einfach dieses Mindset hergestellt werden. Das heißt, okay, ich akzeptiere, dass ich es nicht perfekt kriege, weil da würden ja viele Menschen wahnsinnig viel Zeit auch investieren in Planung. Dann heißt es hinterher, ihr habt euch nicht ums Projekt gekümmert oder um die Leute gekümmert. Dann sagen die, nein, du wolltest ja die ordentliche, perfekte Planung haben. Jetzt habe ich da ganz viel Zeit da reingesteckt. Und by the way, es hält ja niemand aufrecht die ganze Zeit. Jeder gibt es irgendwann auf, wenn es zu fein ist. Genau, es ständet sich endlich was, du musst da nachhalten, da musst du wieder Zeit reinstecken und, und. Also man muss einfach da mit dazu beitragen, aus der Führungsebene heraus, dass dieses Mindset was denn gut genug ist. Also diese Balance zwischen, ich möchte es sehr genau haben und natürlich möchte ich, eigentlich möchte ich es natürlich perfekt haben, aber man muss es ja akzeptieren, dass es nicht leistbar ist und dass man eben aktiv dazu beiträgt, dass es eine Balance gibt zwischen, wie viel Arbeit stecke ich in eine Ressourcenplanung rein, also nicht nur Ressourcenplanung, Projektplanung, alles, was da dazugehört, natürlich auch in die Planung der Linientätigkeiten, die wir ja brauchen, zum Beispiel um die richtige Verfügbarkeit der Leute rauszukriegen. Da müssen ja auch Leute Zeit investieren, um da ein bisschen zu planen. Und zwar eben so viel Zeit, dass es eben gut genug ist und nicht hinterher in Meetings dann sagen, ja, aber das ist mir nicht gut genug. Das kann man freundlich sagen und sagen, okay, da müssen wir dazulernen, an dieser Stelle vielleicht ein bisschen genauer, und an anderer Stelle aber vielleicht auch mit Abstrichen leben. Also,
du meinst, das kann man dann auch nachfassen. Also man könnte erstmal mit einer groben, aber vollständigen Planung starten, um dann aufzubohren nochmal, wenn man merkt, in dem Punkt braucht man mehr Genauigkeit.
Ja, in dem der Punkt kann ein Bereich sein, der Punkt kann eine bestimmte Sorte von Projekten sein, der Punkt kann bestimmte Skills im Unternehmen sein, wo es halt wenige Leute gibt oder mehr, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass man da eben über die Zeit lernt. Und da ist es aus meiner Sicht eben ganz wichtig, dass eben Führungskräfte eben sich an diesem Lernen beteiligen und nicht sich auf ihre Position zurückziehen, die ja einfach ja übersteuern darf und kann und auch muss. Und sagen, nee, bam, das passt mir nicht, die Planung passt ja sowieso nicht, und ja, ich mein Wille zählt, und es stimmt ja schon wieder nicht, was ihr da geplant habt. Es hat sich ja schon wieder verschoben. Oder umgekehrt, dass man eben das, was dabei entsteht, hinsichtlich Genauigkeit oder, sagen wir mal generell, nur ein allgemeineres Wort, hinsichtlich Transparenz, dass das ja gewollt sein muss. Mhm. Haben wir in den anderen beiden oder an den anderen, ja, in den, wo wir die anderen beiden Rollen betrachtet haben oder ganz am Anfang in der ersten Episode auch gesagt, dass Transparenz etwas ist, was ich ja brauche fürs Ressourcenmanagement und dass das aber leider etwas ist, was nicht von allen gewollt wird. Es ist nicht so, dass alle Beteiligten sagen, toll, endlich sehen wir es genau, toll, da kann ich ja jetzt richtig gut abwägen und richtig gut Entscheidungen treffen, sondern es gibt verschiedenste Gründe, auf die ich jetzt hier aufgrund der Verschiedenheit gar nicht eingehen kann, warum Menschen
das nicht wollen, ja.
Genau, eine bestimmte Transparenzstufe quasi nicht überschreiten wollen, mhm, und dann sagen, nee, passt schon, und das bringt natürlich dann keinem was. Also das heißt, dass man da offen mit umgeht, was jetzt wirklich an Ressourcen gebraucht wird, wer da ist, wer was kann, und was sich auch geändert hat, dass man dem halt wirklich ja ehrlich begegnet und sagt, wir haben jetzt Fakten zusammengetragen und die nehmen wir jetzt mal und entscheiden mal auf Faktenlage und weniger auf Bauchgefühl oder auf, ich sitze übrigens zwei Etagen über euch und ich darf das und ich will das und ich spiele jetzt hier meine Macht aus. Kann schon sein, dass jetzt der eine oder andere im Auditorium auf den Schlips getreten fühlt. Ja, aber sorry, naja, dafür, wenn es besser werden soll, muss man eine bestimmte Transparenz, genau, zulassen. Ja. Und das ist gar nicht so einfach für manche Leute.
Wie ist es denn, jetzt haben wir über die Portfolio-Entscheider gesprochen, welche Rolle hat denn jetzt hier das PMO oder vielleicht auch, welche Schwierigkeiten hat das PMO öfter mal in puncto Ressourcenplanung?
Naja, das PMO ist ja eine koordinierende Stelle in erster Linie und für die Ressourcenplanung müssen halt schon viele Leute zusammenkommen. Da geht es jetzt nicht darum, dass für ein Projekt ein paar Sachen besprochen werden, sondern da geht es eben für alle in dem Bereich des Portfolios liegenden Projekte, die Ressourcen besprochen werden oder die Ressourcenkonflikte, die sich daraus ergeben haben. Das heißt, ich muss eine ganze Menge Leute zusammentrommeln und diese Leute müssen auch verfügbar sein. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade im Ressourcenmanagement, wenn Konflikte auftreten, dass ich jetzt nicht ewig Zeit habe, das auszusitzen, ja, dann kommt halt irgendwas dabei raus, dann bleibt es bei der Situation, die wir vorher hatten, hauen und stechen und der breitere und festere Ellbogen gewinnt. Oder der halt einfach mehr Mut zum Aussitzen hat oder I don't know, ja, da passiert halt dann irgendwas. Sondern ich brauche ja Leute, die da sind, die vom PMO eben eingeladen werden. Und das PMO muss es schaffen, diese Leute an den Tisch zu kriegen und eben nicht im Konfliktfall dann hoppladihopp, sondern regelmäßig. Wir wollen ja ein Frühwarnsystem haben. Ich will ja nicht warten, bis Konflikte explodieren und dann Entscheider an den Tisch kriegen, sondern ich will das ja regelmäßig beim Aufkochen, ja eben nicht beim Aufkochen, sondern beim Erwärmen, sage ich jetzt mal, ja, schon
rechtzeitig
vom Herd nehmen und nicht dann den Kellomat auch noch zulassen, damit der Druck besonders hoch steigt und wenn dann dort die Dichtung platzt, ja dann haben wir ein Problem. Nein, Wir wollen das ja regelmäßig tun und diese gesamte Organisation allen Leuten klarzumachen, was sie dort zu tun haben, warum sie jetzt regelmäßig dabei sein müssen und dass das eben ein Frühwarnsystem wird. Das muss orchestriert werden, egal welche Regeln und welche Tools da eingesetzt werden. Ich brauche eine Rolle in dem ganzen Zusammenwirken, die sich regelmäßig darum kümmert, dass die Leute auch wirklich da sind, dass auch die Datenqualität stimmt und, und. Das heißt, das PMO muss das zu orchestrieren, sie muss Fakten und Menschen zusammenbringen und eben entscheidungsrelevante Sachen auf den Tisch bringen und Entscheidungen dann auch einfordern. Und wenn sie Entscheidungen getroffen haben, einen Satz noch, wenn sie Entscheidungen getroffen haben, das natürlich auch wieder runtertragen.
Man hört es ja immer wieder auch, dass die Meetings stattfinden und so weiter und dennoch wird dann drüber weg entschieden, dass man das eine Projekt aber doch unbedingt machen muss, weil es strategisch so wichtig ist. Wie ist denn da dazu deine Empfehlung?
Naja, wenn es strategisch wichtig ist und so weiter, ja, muss man natürlich schon mal schauen, woher kommt denn die Strategie, kennen die überhaupt alle und versteht man das, was da jetzt gerade passiert? Also wenn das PMO jetzt alle Leute zusammengetrommelt hat, dann wissen hoffentlich auch alle Leute, was Priorität ist, weil die Entscheider diese Prioritäten auch mal genannt haben, weil man das irgendwo vielleicht nachlesen kann, weil man weiß, was ist ein A, ein B und ein C-Projekt. Und das da eben auch für Verständnis gesorgt werden muss, weil wenn ich das Verständnis nicht habe, was jetzt Priorität ist, dann kann ich, ja, dann kann, also alle diese Rollen, die daran beteiligt sind, und alle Rollen sind jetzt wirklich jede einzelne Person, die an den Projekten arbeitet, kann ja jeden Tag entscheiden, mache ich das eine oder mache ich das andere, was lasse ich liegen, was führe ich aus. Aber wenn ich aber weiß, worum es geht, was jetzt wichtig und dringlich ist, dann kann ich mich danach richten und kann das tun. Wenn ich das nicht weiß, dann geht's halt nicht. So, und jeder Teamleiter, der eine Ressourcenzuordnung treffen muss, wer wann auf welches Projekt zugeordnet wird, hat das gleiche Thema. Wenn die Teamleitenden das besser verstehen, dann können sie diese Zuordnung besser vornehmen, ja, und auch klar. Die einzelnen Projektleiter natürlich, alle Projektleitenden müssen ja auch irgendwann realisieren, dass sie nicht das einzige Projekt im Unternehmen sind. Und also wenn alle Leute diese Einstufung kennen, dann können sie sich besser danach richten, aber sie müssen sie halt überhaupt mal kennen. Und das ist ja ein Teil dieser Transparenz, auch die ich vorhin genannt habe, wird jetzt oben einfach entschieden, wir machen das jetzt und stellt euch nicht so an, oder ja, das wird sich schon noch ausgehen, nein, das muss jetzt auch noch rein. Oder geht man eben anders damit um, dass man sagt, also der Grund, warum wir das noch haben wollen, ist folgender. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Sachen oben reingedrückt werden, wenn gleichzeitig auch Sachen genannt werden, die man dafür weglassen kann. Dann kann es klappen. Aber blind oben einkippen, das geht auf Dauer nicht. Das heißt, man muss das schon respektieren, was an Daten da ist, und alle in Kenntnis setzen.
Also es geht ums Ernstnehmen der Ressourcenplanung und der Datenlage und so weiter, dass man eben da auch nicht drüber wegruled und das auch noch einkippt.
Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also wenn jetzt ganz viele Menschen da viele Sachen zusammengetragen haben, das PMO hat sich größte Mühe gegeben, die Projektleitenden haben ihre Projekte aktualisiert, die Teamleitenden haben geschaut, dass alle Linientätigkeiten geplant sind, dass der Urlaub richtig eingetragen ist, dass die echte Verfügbarkeit kommuniziert wird, dass es eben nicht 40 Stunden sind, sondern minus Urlaub, minus Linientätigkeit, minus Teammeeting, minus Weiterbildung, minus worum sich die Leute alles kümmern müssen. Das ist die Projektverfügbarkeit, das haben wir alles am Tisch. Und dann kommen Menschen in Meetings oder nicht einmal in Meetings, sondern verkünden von der Ferne, dass es jetzt eine dicke Richtungsänderung gibt oder dass wir das eben doch noch machen oder dass auch manchmal ganz krass Sachen gestoppt werden und keiner weiß wieso. Also dass hier wirklich für Transparenz gesorgt werden wird, weil es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn ich das Warum kenne, ertrage ich so gut wie jedes Wie. Aber wenn ich das eben nicht weiß, warum die Sachen passieren, dann verbringen die Leute abgesehen davon noch viel zu viel Zeit an der Kaffeemaschine, um darüber zu diskutieren, anstatt zu arbeiten. Ja. Also das ist, ich glaube, das kennt man in jedem kleinen Bereich, auch wenn nur 5 Leute zusammenkommen, ja, sobald es was zum Diskutieren gibt, wird rumdiskutiert. Wenn aber klar ist, dass weniger Diskussionsbedarf gibt, weil wir alle verstanden haben, wo es hingehen soll, dann haben wir mehr davon. Also das, da kann man jetzt noch ewig drumherum diskutieren. Transparenz ist wichtig und die Erkenntnis, dass wir alles, was wir an Daten haben, für Ressourcenentscheidungen respektieren müssen, ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die von oben eben vorgelebt werden muss. Mhm. Ansonsten geben sich ganz viele Leute im Unternehmen Mühe, Sachen zusammenzutragen und danach wird ohne diese Daten zu berücksichtigen entschieden. Naja, und dann ist dieses Daten zusammentragen, das ist halt dann auch schnell wieder vorbei, weil die Leute sagen, du, ich habe das jetzt alles sauber aufbereitet, war das bei dir auch so? Die haben da in dem Meeting gar nicht drauf geschaut. Die haben das, ich weiß gar nicht, haben sie dir das vorher angeschaut? Ich glaube nicht. Und entschieden haben die, das ist ja unmöglich. Die haben da Entscheidungen getroffen, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Also ich verstehe das nicht. Mhm. Dann sagt man irgendwann mal so, wieso soll ich mir jetzt da Mühe geben, eine Planung zu machen, wenn sich eh keiner danach richtet? Ja. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass alle diese Mühe, die da investiert wird, um ordentliche Grundlagen für Entscheidungen zu treffen, dass die dann auch wirklich ehrlich betrachtet werden, dass die ordentlich angeschaut werden, dass das hinterfragt wird, natürlich, gar keine Frage, dass hinterfragt wird, ja. Danke fürs Beispiel zum Beispiel. Auf jeden Fall, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, dem Thema Ressourcenplanung von oben den Todesstoß zu versetzen, indem man sich nicht danach richtet, was die Leute zusammengetragen haben. Passiert leider viel zu oft.
Es gibt ja noch so ein Bauchschmerzthema, nämlich das mit den Schätzungen. Da gehe ich mal davon aus, dass auch hier nochmal Klarheit geschaffen werden muss, dass es eben sich um Schätzungen handelt. Was ist denn da so deine Empfehlung hier?
Naja, genau. Also genau, eine Schätzung ist eine Schätzung. Gut genug geplant haben wir vorhin als Parole ausgegeben. Was heißt gut genug und was heißt Schätzung? Naja, alle Projekte schätzen die Zukunft. Ein Forecast ist ein Forecast. Actuals, also Daten ist Daten, die man weiß, wenn man es gemacht hat, hat eine andere Qualität, weil es dann eine Feststellung ist. Mhm. Alles das, was in die Zukunft geplant wird, ich habe das in einer anderen Episode und ich werde es immer wieder sagen, ja, wie ist das? Vorhersagen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, das müssen alle Leute akzeptieren. Und das kann eben auch nicht aus Entscheidungsebene von oben dann heißen, so verdient, das hat sich schon wieder verschoben, ihr habt schon wieder was geändert, das kann ja gar nicht sein. Wieso ist das jetzt nicht stabil und das müssen wir schon wieder entscheiden, also wieder Konflikt.
Das ist Schätzungen. Halt die Norm, ja, genau. Ja.
Es waren Schätzungen. Natürlich wollen wir auch besser werden im Schätzen, aber wir brauchen auch Zeit zum Schätzen, by the way. Und, ganz wichtig, wir haben, als wir über die Perspektive der Projektleitenden gesprochen haben, die ja diese Schätzungen eintreiben müssen, respektive sie auch selber machen müssen, aber eben mit ihren Teammitgliedern eben diese Schätzung für ihre Projekte und Arbeitspakete und so weiter herstellen müssen, egal ob agil oder klassisch, wurscht, man schätzt für die Zukunft. Und da gibt es halt einen ganz wichtigen Punkt, nämlich dass diese Güte der Schätzung oder die Güte der Planung, also wie gut ist denn das jetzt geschätzt? Das kann man ja vielleicht auch mal transparent machen. Da kann man mal sagen, ja, diese Sorte von Projekt, also jetzt aus Sicht der Entscheider von ganz oben, so ein Projekt haben wir schon mal gemacht. Bei dem Thema der Projektleitenden haben wir ja uns um einzelne Tätigkeiten gekümmert. Er hat diese mitarbeitende Person diese Tätigkeit schon mal gemacht. Ist die Person in der Lage, das aus Erfahrung einzuschätzen, wie lange sie dafür braucht? Oder ist das etwas, was man erst noch lernen muss? Ja, das ist sozusagen Güte A und B. Wir haben es schon mal gemacht, super, Güte A. Wir wissen, wie es geht, aber diese Person muss ja doch noch kurz was lernen. Aber ja, wir wissen das, dass es funktioniert, Güte B. Und Güte C ist aber halt, keiner von uns hat das gemacht. Wir müssen da forschen. Niemand von uns hat es schon mal gemacht. Niemand kann mit Erfahrung das schätzen, sondern wir müssen da jetzt leider zur Kenntnis nehmen, dass wir vielleicht sogar eine Machbarkeit erstmal in Frage stellen müssen. Und wenn ich dann jetzt also hier aus der Portfolioebene oben drauf schaue, dann wäre es vielleicht auch gut, dass man dort klar erkennen kann, was jetzt wirklich Forschungsthemen sind. Vielleicht muss man auch Vorprojekte abgrenzen und diese Ehrlichkeit, dass man mit der Tatsache, dass es eben Forschung gibt und dass es jetzt nicht schon alle wissen, wie das geht und es ist eben noch nicht klar, ob es überhaupt geht. Diese Ehrlichkeit, die muss man leben. Das erschlägt einen hinterher. Woher kommen denn die Überraschungen? Ja, dass sich was verschoben hat. Warum hat sich's denn verschoben? Ja, okay, wenn einer krank wird, kann man nichts dafür, ist so. Aber wenn man sich verschätzt hat, ja, dann muss man es erstmal zur Kenntnis nehmen und schauen, dass man besser schätzt oder dass man an die Schätzung eben von Hause aus ranschreibt, welches Potenzial an Überraschung steckt denn in der Schätzung drinnen, um es jetzt mal von der anderen Seite zu betrachten. Ist das was wir zum ersten Mal machen? Und Projekte haben ja so vielleicht nicht die Erstmaligkeit, aber die Einmaligkeit als Grundprinzip, sonst wäre es ja vielleicht kein Projekt, sondern eben doch eine Linientätigkeit. Und dabei muss ich halt eben auch zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise eben auch von oben aktiv damit umgehen und aktiv nachfragen und es auch fordern im Sinne von und nachfragen, wie gut ist diese Schätzung? Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Habt ihr das schon einmal gemacht? und nicht eben umgekehrt sagen, stellt euch nicht so an, die anderen können das aus, das muss bei uns auch gehen. Stellt euch nicht so an, wenn ich das schon höre. Ja, was soll denn das? Klar will man weiterkommen und klar will man was einfordern und klar will man pushen und so weiter, gar keine Frage. Aber die Realität heißt dann eben unten drunter trotzdem, können wir das schon? Wissen wir alles, was wir dazu brauchen? Oder müssen wir da noch was lernen, beziehungsweise müssen wir da sogar noch was forschen? Und diese Offenheit, diese Transparenz, ich möchte jetzt gar nicht auf den großen Dieselskandal abheben, wo man ja vermutlich auch versucht hat, es jemandem recht zu machen, ohne sich zu sagen zu trauen, dass das sich nicht ausgeht. Mhm. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion eröffnen, wer wem was angeschafft hat. Auf jeden Fall gab es da sicher ein großes Transparenzproblem, ja, im Umgang mit, da ist was neu, wir müssen Normen erfüllen. Ist das machbar? Wenn ja, mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen? Und jetzt mal abgeschwächt im Kleinen, gibt es das sicherlich auch in ganz normalen, einfachen Umgebungen und Projekten, wo man dann mal ehrlich akzeptieren muss, sorry, ich muss mir das erst anschauen, oder sorry, wir haben das Wissen gar nicht dazu.
Genau, dass man halt, nur weil man es will, es noch lange nicht heißt, dass es auch geht, ja, und die Zügel ein bisschen anzuziehen, ja.
You cannot automatically have it just because you want it.
Ja, genau, so ist es, ja.
Also, ja, so ist es. Also, das ist ein ganz großer Punkt, an dem, das muss man vorleben, ja, das geht stark auch in Kultur rein, das geht ja bis hin in die Ehrlichkeit, in der Planung, jetzt nicht nur im Sinne von Ressourcenaufwände und so weiter, sondern auch in Ehrlichkeit und in der Aktualisierung der Projekte. Bis hin zur Frage eben, haben wir schon Feuer am Dach? Ist die Ampel in dem Projekt jetzt wirklich rot? Muss man sich jetzt wirklich drum kümmern? Oder gibt es da Leute, die sagen, naja, rote Ampeln sind gar nicht gut, auch wenn es um Ressourcenkonflikte geht, das zeigen wir besser gar nicht auf. Da mischen sich dann Leute ein, die eh nichts davon verstehen oder die eben genau nicht genau hinschauen, sondern Kraft ihres Amtes im halben Blindflug Entscheidungen treffen. Das machen wir gar nicht. Das machen wir lieber selber. Mhm. Also rot ist rot. Aber wir haben ja in diversen Webinaren ja die Umfrage auch gemacht, wie ehrlich gehen Sie damit um? Da kann man sehr erstaunliche Antworten immer dabei raus, nämlich dass rund die Hälfte der Teilnehmenden sagen, dass es mit dem Setzen von roten Ampeln Schwierigkeiten gibt. Ja, eine rote Ampel hat meistens oder sehr oft was mit Ressourcenverfügbarkeit zu tun. Die Folgen, die sich daraus ergeben von weiteren Entscheidungen, und das ist ja eine Antwortmöglichkeit, die wir dabei immer geben, Sie setzen rot nicht, weil es nicht dienliche Folgeentscheidungen gibt. Ja, vielleicht aber auch, weil man sich nicht regelmäßig zusammengesetzt hat, weil Entscheider sagen, ich komme nur, wenn es knirscht. Ja, dann muss man es halt mal knirschen lassen, damit jemand kommt. Mhm. Dann sind die aber nicht regelmäßig dabei und treffen halt irgendwelche Entscheidungen. Also können wir jetzt noch lange drauf rumreiten.
Ja, klar.
Leute müssen verfügbar sein, wir brauchen Regelmäßigkeit, wir müssen eine Kultur des Vertrauens, der Ehrlichkeit und der Transparenz schaffen, um mit diesem Thema Ressourcenmanagement ordentlich umzugehen, damit es eben diesen Mythos verliert, dass es die Königsdisziplin ist, sondern dass das ganz einfach ist, wenn alle mitmachen.
Genau. Wir haben ja noch so ein Kulturthema hier mit der Verfügbarkeit, ja. Da geht es ja auch darum, die Teamleiter da mehr sozusagen ins Bewusstsein zu bringen, als Player mit einzubinden, weil nur die ja die Verfügbarkeiten wirklich kennen.
Genau.
Wie würdest du denn sagen, was kann ich als Entscheider oder in den verschiedenen Rollen tun, um hier den Teamleiter zu stärken und eben das auch auszunutzen, dieses Wissen auch mehr reinzuholen, ja, damit die Planung vollständig ist, ja.
Naja, die Teamleitenden sagen in ihrer hierarchischen Anordnung im Unternehmen, ja, ich darf das und das machen. Oder mein Chef hat nicht gesagt, dass ich das machen soll. Mhm. Ja, die Teamleitung hat eine Abteilungsleitung drüber, die Abteilungsleitung hat den Konzern dann eine Hauptabteilungsleitung drüber und irgendwann kommt dann die Geschäftsleitung. Also in dieser Hierarchie nach oben wird ja von oben angeschafft, was zu tun ist, was dürfen wir nicht. Bis hin auch zur Politik übrigens, auch ganz wichtig, dass Teamleitende bestimmte Aufwände in der Grauzone, wo man sagt, naja, gehört das jetzt aufs Projekt oder war das doch eine Sache, die wir lieber aufs Team buchen? Alleine in der Anweisung, in welche Richtung hier zu buchen oder auch zu planen ist, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das eben ja ehrlich oder weniger ehrlich, beziehungsweise dann auch für zukünftige Dinge richtig zu stellen. Und da muss man auch wissen, woran man ist. Also wie ist es jetzt mit der Verfügbarkeit für neue Projekte? Ich habe das schon erlebt, dass in großen Firmen, wo viele Standorte existieren und manche Fähigkeiten an mehr als einem Standort verfügbar sind, man sich dann fragt, na, wo macht man das neue Projekt jetzt? Und dann schaut mal rein, in die Buchungen zwischen Linientätigkeiten und Projekten. Wo wird denn mehr in Projekten gearbeitet? Ja, die haben dann vielleicht mehr Zeit. Und weil dort auch vielleicht versucht wurde, so in der Grau aus der Grauzone heraus mehr aufs Projekt zu buchen, oder woanders, heißt es dann eben, nee, wir können nicht die Projekte belasten, dann heißt es, unsere Projekte sind zu teuer. Ja, dann buchen Sie es auf die Linie, dann wird es erst recht teuer, weil dann die Allgemeinkosten steigen. Also das heißt, da gibt es ja auch viel Politik, wer wo wie was macht und wer in welchem Standort sich wie darstellen möchte. Also das heißt, die Anweisung der Teamleiter, die erstens in Ressourcenplanung ordentlich einzubinden und die Ressourcenplanung und auch die Buchung hinterher, was ist aufs Projekt gelaufen und was ist dann doch an der Kostenstelle hängen geblieben. Da steckt ganz viel Steuerungsmöglichkeit drinnen, die wirkt sich nicht sofort aus. Aber entsprechend über die Zukunft eben und über die Betrachtung, wer hatten wofür Zeit, da kommt das gleiche Thema rein, Transparenz, Ehrlichkeit, so richtig wie möglich, so plausibel wie möglich, nachvollziehbar, und dass man eben auch hier eine Basis schafft, wer hat denn überhaupt wofür Zeit, für zukünftige Geschichten. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist ja auch, dass wir, apropos Zeit und Ressourcenkonflikte und Teamleitende, denen muss man ja auch Zeit geben, um die Fähigkeiten im Team, ja, zu fördern und die Zeit geben, zum Thema Verfügbarkeit, ja, die Engpassressourcen zu reduzieren. Also sprich, die Leute, die eben singulares Wissen haben, was eben zu einer Engpassressource führt. Ja, Müller ist der Einzige, der eine bestimmte Sache in unserem Netzwerk machen kann. Und darum haben wir bei IT-Projekten, wo diese Sache benötigt wird, immer das gleiche Problem. Wenn der Müller keine Zeit hat, steht die ganze Mühle. Also ja, dann wollen wir doch aus Müller 1 auch Müller 2 machen. Ja, das geht aber nicht. Personen kann man nicht total ersetzen, aber man kann schauen, was der kann. Und diese Fähigkeit, die wir gerade wieder zum Engpass führt, es ist ja nicht die Person, die zum Engpass führt, sondern es ist die
Ein Skill,
Verfügbarkeit mit
ne?
der Fähigkeit der Person. Und insofern brauche ich aber auch mal Zeit. Also dieser Müller, bleiben wir dabei, der muss ja die Zeit bekommen. By the way, er muss es selbst auch wollen. Manche Leute finden das ja toll, wenn sie so gefragt sind. Das ist ja auch vielleicht ein Ego-Thema. Aber aus Organisation heraus kann ich zumindest dafür sorgen, dass es die Zeit gibt, dass dieses singulare Wissen auf mehr Schultern verteilt wird. Weil, es kann ja umgekehrt genauso sein, und das ist ja das, was wir meistens antreffen, diese Engpassressourcen sind ohnehin überlastet, weil sie sehr viel zu tun haben. Und in diese Situation der Überlastung heißt jetzt auch noch, du sollst dein Wissen weitergeben. Dann heißt, ja, da muss ich aber was anderes liegen lassen. Genau. Und dieses was anderes liegen lassen, was vielleicht, zum Thema Priorität werden wir auch noch kommen, was vielleicht weniger Priorität hat, dass eben wir diese Transparenz haben, dass alle wissen, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dann kann ich was liegen lassen und kann aber wem anderen meine Zeit geben, um ihn aufzuschlauen, damit in der nächsten Ressourcenkonfliktsituation es einen zweiten gibt, der das kann. Am Anfang vielleicht nicht ganz so gut, aber er wird es immer besser können und wir müssen diese Zeit investieren. Das heißt, ich muss aus der Ebene der Entscheider heraus, also der Leuten, aus Ebene der Leute, die wirklich eben sagen können, nein, es ist Programm in unseren Teams, 5% unserer Verfügbarkeit für interne Wissensverteilung zu nutzen. Da muss man mal eine Zahl nennen, muss es überhaupt auf den Tisch bringen, muss also quasi die Erlaubnis geben, dass man nicht nur den Projekten und den Prioritäten hinterherhechelt, sondern dass man, damit es in Zukunft eben weniger Konflikte gibt, dass man also dafür sorgt, oder sagen wir, nicht dafür sorgt, aber den Raum gibt, dass Teamleitende und Teammitglieder dafür sorgen können, ohne gestresst zu sein, das Wissen zu verteilen, damit ich weniger Engpassressourcen habe, damit ich einen homogeneren Wissensstand im Team kriege, damit ich im Ressourcenkonfliktfall eben sagen kann, ja, wir haben 5 von der Sorte, wen nehmen wir denn? Und nicht, das kann sowieso nur der Müller. Ja, das kann sowieso nur der oder die Person. Das muss man abschaffen. Und das ist aber eine Sache, die von oben gewollt sein muss, weil dieser Freiraum geschaffen sein muss, weil ich die Rückendeckung dafür brauche und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, um Ressourcenmanagement besser zu machen. Aber ja, das muss man dann zulassen, ne? Was liegen lassen heißt vielleicht auch Geld liegen lassen, vielleicht Investitionen verschieben, vielleicht, ja.
Ja, genau.
Sich
Und
etwas
eben,
anders aufstellen.
Da greift es wieder ineinander, gell? Dass man eben, haben wir ja vorhin schon gehabt, Prioritäten setzen muss und auch kommunizieren muss und damit man eben auch dieser Engpassressource dann eben Zeit zugestehen kann. Ja, das kann man ja nur, wenn man dann die unwichtigeren Projekte auch liegen lassen kann. Ja.
Genau, beziehungsweise das Thema Wissensbildung selber muss halt auch Priorität mal bekommen. Jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht gibt es ja auch Phasen, in denen man das sagt, vielleicht gibt es ja irgendwelche Saisonalitäten in dem Geschäft des Unternehmens, wo man sagt, naja, jetzt im Anfang des Jahres, Januar, Februar ist immer ein bisschen weniger los. Aber vielleicht, wenn ich das erkenne, kann ich das ja zum Programm erklären, dass man sagt, ja, aber wir legen uns im Januar wirklich ordentlich Weiterbildungsthemen rein, wo gerade weniger zu tun ist, weil wenn unsere Kunden dann aufwachen im Februar, dann geht es eh wieder volle Hütte los. Oder umgekehrt genau im Jahresendgeschäft, wenn es dann auch heißt, ja, Budgets verteilen und Budgets noch loswerden oder dann, wenn die Jahresendpanik auftritt, dass man eben genau dort keine Weiterbildung macht und es aber auch klar ist, warum man das so tut. Aber gleich nach Weihnachten oder auch im Sommer, es gehen ja nicht alle Leute immer groß Sommerurlaub machen. Es gibt ja manche Länder wie in Frankreich, da gibt es im August, da wischt man ja gar keinen, der das ganze Land Urlaub macht. In Deutschland ist das ja nicht ganz so, da gibt es ja verschiedene Bundesländer mit verschiedenen Ferienzeiten und whatever, aber nichtsdestotrotz, die Unternehmung weiß ja, wann sozusagen ein bisschen Flaute ist, dass man das wirklich aktiv nutzt. Man muss es nicht mehr abknapsen, man kann einfach mal die Zeit nehmen, wo eh weniger zu tun ist, aber das sind Dinge, die muss man von oben steuern, die muss man erkennen, die muss man wollen, die muss man priorisieren, auch an dieser Stelle, und by the way, die Prioritäten der Projekte brauche ich natürlich genauso, weil verschieben werde ich vielleicht immer was müssen, wenn ich voll ausgelastet bin, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt weniger solche Lücken entdecke, von denen wir gerade gesprochen haben, da muss ich aber trotzdem sagen, ja, Weiterbildung ist wichtig und du brauchst die Zeit dafür. Was kann ich denn dafür liegen lassen? Und wir haben sowieso irgendwann ganz normal, auch unter bester Berücksichtigung von unseren Weiterbildungsthemen, das ganz normale Thema, dass Projekte konkurrieren und ohne Prioritäten kann ich das Thema Ressourcenmanagement nicht beherrschen. Ich muss ja irgendwann, ich kann was nicht machen, oder habe ich die Priorität, dass etwas, was ich mache, wichtiger ist, als das, was ich nicht mache? Oder ich kann etwas heute machen oder schnell machen, früher machen, als etwas, was ich später mache. Das heißt, es ist etwas dringlicher als was anderes. Aber das muss ich ja auch wissen. So, und Wichtigkeit und Dringlichkeit gemeinsam ergeben eben Priorität. Ich finde es immer komisch, wenn es vermischt wird, wenn es heißt, ja, das hat Priorität, das machen wir heute. Ist es auch wichtig oder ist es nur dringlich? Weil wenn ich mich immer nur um die dringlichen Sachen kümmere, werde ich regelmäßig wenig Zeit haben für die wichtigen. Nur wenn ich mich rechtzeitig um die wichtigen kümmere, werden mich weniger Dringlichkeiten von unwichtigen Sachen von hinten erschlagen. Also das muss man eben wirklich leben, das muss man etablieren. Und man muss eben dieses Warum machen wir was, warum ist es wichtig und warum ist es leider dringlich geworden, bis hin zu der Frage, dass ich den Leuten eine Chance gebe, wie es so schön heißt, die besten Leute an die wichtigsten Projekte. Und jetzt Vorsicht, an die wichtigsten Projekte. Was ist die Unterscheidung zwischen wichtig und nicht wichtig? Nicht wichtig ist, oder es ist etwas weniger wichtig, wenn es weniger wehtut, wenn es daneben geht. Also kann ich auch die weniger geeignete Ressource dort platzieren. Also wenn ich jemandem die Chance geben möchte, sich in einem neuen Wissensgebiet zu beweisen, dann tue ich das sicher nicht an meinem Premium-Projekt, oder? Ich glaube, das leuchtet ein. Das leuchtet jedem ein. Alles, was wir hier sagen, ist eigentlich alles nur logisch. Ja? Das ist no rocket science.
Ja, ja.
Das sind nur Dinge, die man, oder sagen wir so, ich empfinde es halt als logisch und viele unserer Kunden auch, die das dann schön finden, wenn wir Seminare dazu machen und danach zufrieden sind. Also es ist eigentlich sich in den Spiegel schauen, sich die Selbsterkenntnis, die eh ganz viele haben, muss man halt dann auch unter die Leute bringen. Nachdem aber sehr viele Leute hier zusammenkommen, müssen Entscheider ja sozusagen für das Klima sorgen, für die Kultur sorgen, dass alles das, was man eigentlich eben alles machen möchte, auch wirklich gemacht werden kann. Das ist der ganz wichtige Punkt, eben diese Transparenz zuzulassen oder umgekehrt die Transparenz auch herzustellen, indem ich sage, was Priorität ist. Dass es eben regelmäßige Meetings gibt, zum Beispiel Portfolio-Meetings, wo eben ja auch vielleicht ein Ranking von Projekten mal bekannt gegeben wird oder na gut beschlossen wird vielleicht oder dass das PMO sagt, hier aufgrund der Strategie, die ich kenne, ist das Ranking der Projekte so und so. Ist es richtig, dass es ein A, B oder C Projekt ist? Ja, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich bei jeder einzelnen Ressourcensituation ja auch nicht entscheiden, ob das jetzt, verschiebe ich eher das oder das andere. Dann kochen ja ganz viele Dinge umsonst nach oben. Wüsste man, was Prio ist, könnte ich es ja auf jeder Ebene entscheiden. Ne?
Ja.
Also da kann man ganz, ganz viel dazu beitragen, dass es einfach flutscht, dass jeder weiß, woran wir sind, dass jeder weiß eben, was Priorität hat und dass alle Priorität verstehen. Was Priorität setzt sich zusammen nochmal aus Wichtigkeit und Dringlichkeit. Dinge, die nur dringlich, aber weniger wichtig sind, kann ich auch von Leuten machen lassen, die, vielleicht bekanntermaßen auch noch im Üben sind. Mhm. Aber die dringenden, wichtigen Sachen, also die, die auf Prio A stehen, hohe Priorität und hohe Dringlichkeit, die muss ich von den besten Leuten machen lassen. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich den besten Leuten auch mal ein bisschen Luft lassen, damit sie die nicht besten Leute weiter ausbilden, damit es da mehr von denen gibt.
Hans, hast du sonst noch ein Thema? Ich wäre jetzt mit meinen Fragen sonst hier durch.
Ja, ich habe noch einen Appell an der ganzen Geschichte. Mhm. Wir haben es bei den Teamleitenden ja gesagt, dass die ja entscheiden müssen, was wir gesagt Kindergeburtstag. Ja, wenn ich Geburtstagskuchen zu verteilen habe, sprich die Teamleitenden haben ihre Teammitglieder für Projekte zu verteilen, dann müssen die auch gestärkt werden in ihrer Position und in dem Beharren der Betrachtung, dass die Anzahl ihrer Teammitglieder endlich ist, sprich der Geburtstagskuchen ist rund und hat eine Größe. Und wenn ich also jetzt 8 Kinder zum Kindergeburtstag einlade und den Kuchen in 8 Stücke schneide, dann habe ich 8 zufriedene Kinder im Kindergeburtstag. Wenn ich aber 10 oder 12 einlade, dann gibt's trotzdem nur 8 Stück Kuchen. Entweder muss jemand teilen, das heißt, ich muss was verschieben, muss es später machen, oder die anderen essen Kekse und kriegen eben keinen Kuchen. Und den Geburtstagskuchen, den gibt's dann wieder nächstes Jahr. Das heißt, ich muss Projekte verschieben, weil es nun mal klar ist, wie viele Leute da sind. Und wenn ich die aktiv verteile und nicht immer nur entgegennehme, was aus den Projekten gefordert wird, dann wird es nicht funktionieren. Also die Teamleitenden in einer Matrixorganisation, sprich die Ressourcenbesitzer, wenn ich es mal so nenne, brauchen von der Obrigkeit, um es mal sehr allgemein auszudrücken, also von den entscheidenden Personen in der Firma, die oben drüber sitzen, auch diese Erlaubnis, dass sie sagen, ja, du hast 7 Leute in deinem Team, du hast Anfragen für 8 oder 9, an manchen Tagen oder Wochen sogar vielleicht für mehr. Du bist die Teamleitung, du kennst die Prioritäten, du drehst an diesem Karussell, welche Personen aus deinem Team in welchem Monat, in welchen Projekten wirklich mitarbeiten, das musst du entscheiden. Und erst wenn ihr euch nicht einig werdet, dann eskaliert das Ganze und dann mische ich mich auch ein. Aber wenn alle Prioritäten kennen, wenn alle Verfügbarkeiten kennen, wenn alle die Transparenz leben, die gewollt ist, dann kann man ja ganz viel im Gespräch eben austauschen. Aber immer unter der Prämisse, dass der Tag endlich ist und ich bleibe im Kindergeburtstag, der Kuchen ist rund, ich kann den in Stücke schneiden und ich kann den verteilen. Und genauso ist es mit den Ressourcen aus meinem Team. Ich kann nur die Leute verteilen, die da sind. Und wenn ich die verteilt habe, entsprechend der Prioritäten, dann müssen andere Sachen warten. Das ist so. Und ich habe in der Ressourcenplanung nicht gewonnen, wenn ich einfach nur alle Projekte penibelst genau aufgeplant habe, das auf einen großen Haufen werfe und den Ressourcenpool und dessen Auslastung mir dann anschaue und sage, ja, das ist die Projektsituation und so ist das jetzt. Nein, so ist das eben nicht, sondern das ist die eine Seite der Medaille, das ist die Anforderung an Ressourcen. Und dann gibt es noch die anderen Leute, die die Ressourcen haben. Mhm. Und die beiden müssen entsprechend aus ihrer Position heraus natürlich ordentlich planen und ordentlich fordern. Und die anderen müssen auch ordentlich planen, die Ressourcen haben, nämlich ordentlich planen, welches Wissen sie haben, welches Wissen sie brauchen in Zukunft, dass man also rechtzeitig geeignete Ressourcen auch hat, damit ich rechtzeitig erkenne, wo die Konflikte sind, rechtzeitig erkenne, was ich dagegen tun kann. Und da müssen eben alle miteinander reden und das alle miteinander verfügbar sein, um die Dinge auch wirklich dann wieder ausbügeln zu können. Mhm. Und das ist ein Kreislauf. Das ist ein immer wiederkehrender Kreislauf. Mhm. Und das ist genau mein letzter Appell an dieser Stelle. Das muss von oben gewollt sein. Das muss von oben, da muss man sich beteiligen. Und man muss eben wirklich verfügbar sein. Leuten aber auch Rechte und Pflichten übertragen, dass nicht alles nach oben eskaliert wird und nicht alles oben entschieden werden muss, weil dann kann man das auch wieder nicht beherrschen, sondern man muss das eben auch im Sinne von New Work, also schon Entscheidungen dort treffen lassen, wo sie auch mit bestem Wissen entschieden werden können. Und erst wenn die Wissenden sich sozusagen nicht einigen können, klar, dann braucht es irgendwann natürlich auch eine Machtentscheidung letztendlich, weil ja jemand dafür verantwortlich ist in Summe. Aber das ist ein Gesamtgefüge, das man herstellen muss, das man zulassen muss und das man leben muss.
Hans, danke für deine Insights hier und deine Tipps. Wir haben zu diesem Thema viel Material auf unserer Website, in unserem TPG-Blog und haben auch Webinare dazu. Ich werde in den Shownotes Ihnen noch einige Links dazu reinpacken, wenn Sie Interesse haben, weiter reinzuhören. Hans, danke dir.
Ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. Ressourcenmanagement ist aber ganz einfach, wenn man möchte.
Okay, tschüss.
Tschüss, danke.
Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.